Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Brüssel wird dieser Tage nicht nur heftig über einen möglichen Last-Minute-Deal für den Brexit gefeilscht, sondern auch um den Forschungsetat der Europäischen Union für die nächsten 7 Jahre. Nach Meinung vieler Fachleute soll da nämlich am falschen Ende gespart werden. Und dagegen regt sich Widerstand. Wer da auf die Barrikaden geht und wie die Chancen auf Erfolg stehen, darüber berichten wir gleich ausführlich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber zunächst mal wieder auf die Corona-Impfstoffe, die gerade auf der Zielgeraden zur Zulassung sind. Wer sich ein Bild machen will von Wirkung und Nebenwirkung der 3 Vakzine, für die große klinische Phase-3-Studien bereits abgeschlossen worden sind, der war bislang auf die Pressemitteilung der Impfstoffhersteller angewiesen. Einfach weil noch keiner von denen die Daten seiner Studien mit Zehntausenden Probanden veröffentlicht hatte. Seit gestern ist es aber anders. Für die Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech liegen jetzt genauere Infos vor. Den ersten Aufschlag machte AstraZeneca mit einer Publikation der Studienergebnisse im Fachmagazin The Lancet. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin, der die Entwicklung auf dem Gebiet seit Monaten für uns verfolgt. Wie sehnlich wurde diese Veröffentlichung erwartet?
Ja, wirklich sehnlich. Das geht ja um diesen Impfstoff auf Basis eines inaktivierten Schnupfenvirus von Schimpansen. Und bei den Pressemitteilungen waren die Ergebnisse wirklich mysteriös. Der hatte eine Wirksamkeit von 62%, deutlich weniger als die RNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer. Aber in einer Gruppe, die hat versehentlich bei der ersten Impfung nur die halbe Dosis mitbekommen. Und in dieser Gruppe ausgerechnet lag die Wirksamkeit bei 90%. Paradox, die Gründe nicht wirklich klar. Aber in diesem Artikel wird nun zumindest erklärt, wie es zu dem Vorfall kam. Ein Messfehler bei der Zusammenstellung des Impfstoffs, den hat man dann mit Unterstützung der Behörden ausgenutzt. Und dann sieht man, in dieser Gruppe, da waren leider nur 2700 Probanden drin und deshalb ist der Unsicherheitsbereich sehr groß. Also die Wirksamkeit, die muss nicht bei 90% liegen, die kann zwischen 67% und 97% betragen. Und deshalb steht in dem Artikel, dass hier Daten nachgeliefert werden müssen und damit ist bald zu rechnen.
Das ist ja gut zu wissen, weil das hat wirklich Fragen aufgeworfen, als diese Ergebnisse publik wurden. Gab es denn weitere interessante Details in dem Lancet-Artikel von AstraZeneca?
Ja, und da möchte ich auf 3 hinweisen. Erstens sieht so aus, als ob dieser Impfstoff auch bei älteren Personen wirkt. Das ist schon mal gut. Zweitens gab es innerhalb der Studie auch einige Krankenhauseinweisungen und sogar Todesfälle aufgrund von Covid-19. Aber die waren ausschließlich in der Kontrollgruppe, die nur ein Placebo bekommen hat. Also auch das ist eine gute Nachricht. Und drittens ist es spannend, dass in dieser Studie die Teilnehmer auch regelmäßig selbst Abstriche genommen haben und eingesandt haben. Und die konnten die Forscher auswerten und feststellen, dass der Impfstoff zumindest mit dieser halben Dosis, vollen Dosis Impfschema nicht nur Krankheiten verhindert, sondern wohl auch die Weiterverbreitung des Virus. Und das ist den anderen Impfstoffen noch nicht gelungen, das ist bei denen einfach noch nicht untersucht worden.
Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Ist da inzwischen mehr bekannt drüber?
Also die Impfung kann durchaus Fieber, Kopfschmerzen, Schwächegefühl auslösen, auch in dem Maße, dass die Probanden 1 oder 2 Tage wirklich zu Hause bleiben mussten. Aber das ging vorüber, ist im Grunde ein Zeichen, dass das Immunsystem tatsächlich auf den Impfstoff reagiert. Aber es gab auch ernste Krankheiten, das ist beim Studien mit mehreren 10.000 Teilnehmern unvermeidlich. Die traten sowohl in der Geimpften wie in der Kontrollgruppe auf. Als besonders problematisch galt eine Entzündung des Rückenmarks bei einer Person, die ist mit Lähmungen einhergegangen. Der Proband oder die Probandin hat sich inzwischen erholt, aber hier gehen die Studienärzte davon aus, dass die Impfung nicht wirklich ursächlich war.
Was heißt all das jetzt denn für die mögliche Zulassung des Impfstoffs von der Uni Oxford und von AstraZeneca?
Noch ist kein offizieller Antrag gestellt worden. Im Pressegespräch gab es auch nur ausweichende Antworten zu dieser Frage. Aber dieser Impfstoff ist sehr relevant, auch wenn er am Ende vielleicht nur zu 62% wirksam ist. Er scheint die schweren Verläufe effektiv zu unterbinden, die Übertragung zumindest zu behindern. Er kann schnell in großen Mengen hergestellt werden und ist bei Kühlschranktemperaturen stabil. Also die Welt braucht viele Impfstoffe und auch dieser hat großes Potenzial.
Ein anderer Impfstoff, der von BioNTech, Pfizer, der wird in Großbritannien ja schon eingesetzt seit dieser Woche. Auch da ist gestern mehr bekannt geworden über Studien und Daten im Hintergrund. Und zwar über Bande sozusagen, über die US-Zulassungsbehörde FDA. Wie kam es dazu?
Ja, das war ungewöhnlich. Die wollte diesmal besonders transparent sein und hat ihre Einschätzung, 50 Seiten sind es, auf der Internetseite öffentlich gemacht. Und auch da ist zu lesen, der Impfstoff ist effektiv. Er schützt auch ältere Personen, macht relativ wenig Nebenwirkungen. Auch wenn in Großbritannien dann gleich 2 Fälle jetzt beobachtet worden sind von allergischen Reaktionen. Allerdings bei Personen, die schon früher solche Probleme hatten. Das zeigt, die Impfstudie alleine, die macht es nicht, sondern es ist entscheidend, dass all diese Impfstoffe nachbeobachtet werden, weil jetzt ja viel, viel größere Personengruppen geimpft werden. Deshalb müssen sie nach der Zulassung weiter gut überwacht werden. Dafür ist gesorgt und die hat sich ja auch gezeigt in Großbritannien, wie schnell die Behörden im Zweifelsfall reagieren. Die haben gesagt, jetzt sollen Personen, die mit allergischen Reaktionen Probleme haben, nicht zur Impfung kommen. Von daher gilt auch dieser Impfstoff weiterhin als sicher.
Vielen Dank für dieses Update in Sachen Corona-Impfstoff. Volkert Wildermuth war das. Als nächstes wollen wir mal übers Geld reden. Und zwar über das Geld, das die EU-Kommission in Brüssel für das 9. Forschungsrahmenprogramm namens Horizon Europe locker machen will, das im Januar starten soll. 2018 waren im Haushaltsentwurf noch 94 Milliarden Euro dafür vorgesehen. Nach dem EU-Ratsgipfel im Juli waren es dann nur noch 80 Milliarden wegen knapper Kassen im Gefolge der Corona-Pandemie. Unterm Strich wäre das Budget damit genauso hoch wie beim auslaufenden 8. EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Eine Stagnation der Fördermittel für Wissenschaft über 14 Jahre. Das steht natürlich im Widerspruch zum erklärten Anspruch Europas, bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien in der ersten Liga zu spielen. Kein Wunder also, dass es da reichlich Kritik gab.
21. Juli 2020. Gegenüber der Website Science Business sagt der Brandenburger Europaabgeordnete Christian Ehler, der an den Verhandlungen über Horizon Europe beteiligt war, die Rotstiftaktion gefährde Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Sie bedeutet ein Nein für Innovationen. Die Kürzungen beim Forschungsetat werden Europas Rückstand gegenüber globalen Wettbewerbern zementieren.
16. September 2020. Jean-Pierre Bourguignon, der Präsident des Europäischen Forschungsrates, erklärt gegenüber dem Fachmagazin Nature, er verstehe nicht, warum das Budget der renommierten Einrichtung zur Förderung von Spitzenforschern um 10% gekürzt werden soll auf 13,4 Milliarden Euro für 7 Jahre. Eine Pandemie sei der falsche Zeitpunkt, um Mittel für die Grundlagenforschung zu streichen, so Bourguignon. Er fordert, die Entscheidung rückgängig zu machen. 1. Oktober 2020. Die Präsidenten der 4 großen deutschen Forschungsorganisationen, Max Planck und Fraunhofer Gesellschaft, Leibniz und Helmholtz Gemeinschaft, veröffentlichen in der Zeit einen Appell, Europas Zukunft nicht kaputt zu sparen. Eine Kürzung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sei ein fatales Signal.
Will Europa seinen Platz in der Welt behaupten, müssen wir technologisch souverän werden. Das heißt, Top-Positionen in strategisch wichtigen Feldern wiederzuerlangen und gezielt in Spitzenforschung und den Transfer der Ergebnisse in die Anwendung zu investieren. Die Ausgaben für die Forschung zu kürzen ist falsch und langfristig nicht zielführend.
7. Dezember 2020. Über 1850 Wissenschaftler, darunter einige Nobelpreisträger, haben einen offenen Brief der Kampagne Rescue Horizon Europe unterzeichnet. Das Schreiben warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den Folgen der Kürzungen des EU-Forschungsetats von 2021 bis 2027.
Die drastischen Einsparungen werden einen verheerenden Effekt auf unsere Fähigkeiten haben, die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Klimawandel, Pandemien, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und personalisierte Medizin. Sie werden unweigerlich zu einem Exodus wissenschaftlicher Exzellenz führen, zu technologischen Abhängigkeiten und verminderter Gesundheitsvorsorge.
Ja, und die Hoffnung der Kritiker war natürlich, man könnte vielleicht doch noch das Schlimmste verhindern. Und vor einem Monat konnten die Retter von Horizon Europe immerhin einen Etappensieg verbuchen. Da gab es nämlich nochmal 4 Milliarden Euro obendrauf. Die spannende Frage mit Blick auf Brüssel, wo diese Woche noch über das EU-Budget entschieden werden soll, lautet: War das schon alles oder ist da vielleicht noch mehr drin? Darüber habe ich vorhin gesprochen mit Dr. Jan Wöpking, dem Geschäftsführer des Deutschen Universitätsverbundes German U15, dem 15 forschungsstarke Unis angehören. Meine erste Frage an ihn: Statt 80 Milliarden Euro sind aktuell 84 Milliarden im Topf für Horizon Europe. Das entspricht einem Zuwachs von 5% zum Vorgängerprogramm und müsste doch eigentlich reichen, oder?
Also erstmal sind wir dankbar, dass es 84 oder sogar 85 Milliarden sind, dass das Parlament es geschafft hat, da noch 4 Milliarden zusätzlich rauszuholen. Das Zweite ist, die Höhe des Geldes, das kommt natürlich darauf an, was Sie damit machen wollen, was Ihre Ziele sind. Und natürlich sind 85 Milliarden erstmal nicht wenig. Und es bringt auch nichts, wenn wir jetzt nur klagen, sondern man muss ja mit dem Geld, was man hat, das Beste machen. Nur man muss halt auch eins klar sehen, wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, vor denen Europa steht, von der Bewältigung der Pandemie über Klimaneutralität, künstliche Intelligenz, dann relativiert sich dieser Betrag doch relativ schnell. Und er relativiert sich auch, wenn man sieht, dass Europa in einem ziemlich scharfen Wettbewerb mit den USA und insbesondere China steht. Also wenn Europa ein weltweit führender Wissenschafts- und Innovationsstaat sein will, bleiben will, dann muss sich das auch stärker finanziell abbilden. Und da sagen eigentlich alle Experten, dafür reichten diese Summen nicht. 2017 gab es diese Expertenkommission, damals unter Pascal Lamy, und die hat gesagt, wir brauchen 120 Milliarden Minimum, sonst verliert Europa an Schwung und wir kriegen unsere eigenen Ziele nicht erreicht. Und jetzt sind wir bei 85 Milliarden. Und das macht eigentlich gar keinen Sinn, zumal wir jetzt hier in einer Pandemie sind, die wir nur forschungsgeleitet und insbesondere forschungsgeleitet bewältigen können. Und das gilt in ganz anderer und noch stärkerer Form für die künftigen Herausforderungen wie Klimawandel und KI. Also 85 Milliarden sind nicht wenig Geld, aber andererseits bei einem Gesamthaushalt von 1,8 Billionen ist es auch bei weitem nicht der große Wurf, den es eigentlich gebraucht hätte.
Um die Relation nochmal klarzustellen, für die EU-Agrarförderung werden ungefähr 4,5-mal so viele Mittel ausgegeben. Da ist so eine Zahl von 360 Milliarden steht da im Raum, um diese Korrelation mal klarzumachen. Schauen wir trotzdem auf speziell auf Horizon Europe. Ein Streitpunkt bei dieser Summe, die jetzt im Raum steht, also 84, 85 Milliarden Euro über 7 Jahre, ist ja die Verteilung dieses Geldes auf die verschiedenen Säulen des Programms. Die Säule 1 nennt sich exzellente Wissenschaft und die käme aktuell etwas schlechter weg als vorher. Also ihr Budgetanteil soll von 32% auf 25% schrumpfen. Welche Folgen hätte das denn für die forschungsstarken Unis in Deutschland, die Sie ja vertreten?
Also das ist ziemlich klar, das wäre ein schlechtes Ergebnis für unsere Universitäten. Aber ich glaube, es wäre auch ein schlechtes Ergebnis für Spitzenforschung in Deutschland und in Europa insgesamt. Denn man muss sich ja einmal anschauen, was in Säule 1 enthalten ist. Und das ist insbesondere der Europäische Forschungsrat oder das Marie-Curie-Programm für die Mobilität des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und wenn Sie sich den ERC, also den Europäischen Forschungsrat, anschauen, das sind eigentlich genau die Programme, deren Forschungsergebnisse uns jetzt gut durch die Krise bringen. Das lässt sich an einem Beispiel ziemlich deutlich zeigen. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die Hoffnung der Welt richteten sich auf Impfstofffirmen wie BioNTech und CureVac. Und einer der Gründer von BioNTech, der Ugur Sahin, der kommt eigentlich aus der personalisierten Krebsmedizin. Und der Impfstoff gegen Corona, den er entwickelt, das ist eine Art Nebenprodukt der dabei entwickelten Methoden. Und just dieser Ugur Sahin hat sich im Jahr 2017 um einen ERC-Grant, einen Advanced-Grant, also die höchste Kategorie, beworben und war erfolgreich. Und dieser Grant geht für personalisierte Krebsimpfstoffe raus. Und das ist die Art von Forschung, die wir in Säule 1 exzellenter Wissenschaft fördern. Und es ist doch eigentlich völlig absurd, dass gerade der Anteil dieser Art von Forschung inmitten dieser Jahrhundertpandemie jetzt heruntergefahren wird, wo wir ihn im Gegenteil eher stärken müssten.
Beim Europäischen Forschungsrat ERC war man ja auch entsprechend frustriert, als die ersten Budgetvorlagen kamen. Wir haben den Präsidenten Jean-Pierre Bourguignon eben schon gehört und der hat gestern mitgeteilt, mit den gut 2 Milliarden im Jahr, die man jetzt für die Förderung von Spitzenforschern in Europa bekommen soll, das wäre sozusagen der Stand, den man auch die 7 Jahre davor schon hatte. Das wäre Stagnation, das reiche nicht. Man brauche mindestens 250 Millionen Euro mehr pro Jahr. Ist diese Forderung gerechtfertigt?
Die ist absolut gerechtfertigt. Wir unterstützen diese Forderung, klar. Der ERC ist das Beste, was die europäische Forschungspolitik erfunden hat, muss man so klar sagen. Der wird weltweit beachtet. Er hat in den wenigen Jahren, den gibt es ja erst seit 2007, Nobelpreisträger hervorgebracht und diverse andere Auszeichnungen. Die Arbeit des ERCs wird jedes Jahr unabhängig evaluiert und da kommt immer das Gleiche heraus, dass nämlich der weit überwiegende Teil der Projekte, 80% aufwärts, bahnbrechende oder erhebliche Fortschritte in der Wissenschaft voranbringen und dass viele Projekte, und das ist auch ganz wichtig, mittel- und langfristig einen sehr großen und positiven Einfluss auf Gesellschaft und Wirtschaft haben. Und beim ERC haben wir jetzt aktuell die Situation, dass es ein knallharter Wettbewerb ist um die Grants. Das ist auch gut so, wenn es um Qualität geht, denn der ERC hat deswegen sein Renommee, weil er ganz streng ist in der Auswahl der Projekte. Das Problem ist aber, dass es jetzt schon deutlich mehr Projekte gibt, die eigentlich so exzellent sind, dass sie gefördert werden müssten, dass es dafür aber einfach schlicht kein Geld gibt. Der ERC selber schätzt, dass die 30% mehr förderungswürdige Forschung hätten, also 30% mehr exzellente Forschung, ohne an der Qualität zu sparen. Und die werden einfach nicht im Moment finanziert. Und Europa verschenkt da immenses Potenzial, Jahr für Jahr. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten angesichts der Herausforderungen. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, dass da Leute wie Ugo Sahin gefördert werden, was da verloren geht, sowohl an Erkenntnisgewinn als auch an gesellschaftlichem Nutzen, das ist immens.
Welche Rolle spielt eigentlich die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek bei diesem Feilschen um den EU-Forschungsetat? Sie ist ja derzeit auch Vorsitzende des EU-Forschungsministerrats. Hat sie ihren Einfluss im Sinne der Wissenschaftler und Wissenschaftler geltend gemacht bei diesen Verhandlungen?
Also ich glaube, dass nachdem ich jetzt viel gesagt habe darüber, was man kritisieren kann an diesem Budget und was man sich hätte besser vorstellen können, dass man einmal auch anerkennen muss, dass gerade Deutschland hier, glaube ich, in einer Zwickmühle war. Denn auf dem Ratsgipfel im Juli, auf dem ja die erste große Kürzung beschlossen worden ist, des Budgets, da ging es nicht primär um Wissenschaft, sondern da ging es ums große Ganze, letztlich ja um die Frage, ob die Europäische Union inmitten der größten Krise ihrer Geschichte noch handlungsfähig ist und ob sie solidarisch sein kann. Und wenn es damals diese Einigung, die zu Lasten der Wissenschaft ging, nicht gegeben hätte, dann haben ja schon manche darüber spekuliert, dass es auch zu einem Auseinanderbrechen der EU führen könnte. Und deswegen ist es auch eine historische Leistung, was da passiert ist, dass man einen Haushalt von 1,8 Billionen erreicht hat in diesen langen Verhandlungsnächten. Und das ist erstmal was, was auch ja für die Wissenschaft gut ist. Wenn man sich jetzt das einzelne Budget anschaut, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ministerin sich da auch ein anderes Ergebnis hätte vorstellen können. Das ist ja insgesamt für die deutsche Ratspräsidentschaft anders gelaufen, als es sicherlich geplant war. Das liegt natürlich an Corona. Und wichtiger jetzt an diesem Punkt, wo wir stehen, als die Frage, was hätte, wie man sich auch anders vorstellen können, ist, wo geht's jetzt eigentlich hin? Und es gibt ja noch die Verhandlungen. Wir haben über die 4 Milliarden, die jetzt verteilt werden, gesprochen. Es gibt auch noch die offene Frage der Assoziierung. Also, welche Länder werden wie schnell möglicherweise zu Horizon Europe assoziiert? Was ist mit Großbritannien? Das sind alles sehr konkrete Handlungsfelder, auf denen noch sehr viel zu gewinnen ist. Und ich würde sagen, darauf muss man sich jetzt konzentrieren.
Was genau wäre denn Ihr Wunsch, Ihre Botschaft, Ihre Forderung an die Unterhändler in Brüssel?
Denken Sie mittel- und langfristig. Schauen Sie sich an, worauf jetzt die Hoffnungen der Welt ruhen, um aus der Pandemie rauszukommen. Konkret Impfstoffe, wie sie Firmen wie BioNTech und CureVac entwickeln. Und schauen Sie sich an, woher diese Firmen kommen, nämlich aus exzellenter Grundlagenforschung. Das hat nämlich alles bei den beiden Firmen vor ein paar Jahrzehnten in Mainz und Tübingen angefangen. Und es wäre doch jetzt genau das Verkehrte, was wir tun können, an genau der Art von Forschung zu sparen, die uns durch die Jahrhundertkrise bringt. Wir müssen im Gegenteil jetzt kräftig in diese Forschung investieren, damit wir dann bei der nächsten Krise, von denen wir wissen, sei es Klimawandel oder von denen wir nicht mal ahnen, dass sie kommen werden, dass wir dann wieder Forschung und Unternehmen haben, die uns da in so einer Rekordzeit rausholen. Und dafür, wenn man sich das überlegt, worum es da geht, da sind doch 2 Milliarden Euro für ganz Europa auf einen Zeitraum von 7 Jahren gerechnet wahrlich keine große Summe.
In Brüssel wird ums Budget für Horizon Europe gefeilscht. Ich sprach drüber mit Dr. Jan Wöpking, dem Geschäftsführer von German U15, dem Verbund 15 deutscher Forschungsuniversitäten. Weiter geht's mit den Meldungen und Lucian Haas.
Viele Menschen in Deutschland haben während des ersten Corona-Lockdowns zugenommen. Das geht aus einer heute vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Studie hervor. Demnach lag das mittlere Körpergewicht im Zeitraum April bis August dieses Jahres bei 78,2 Kilogramm. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 77,1 Kilogramm gewesen, also rund 1 Kilogramm weniger. In der Studie, die auf einer bundesweiten telefonischen Befragung mit rund 23.000 Teilnehmern beruht, wurden auch andere Gesundheitsaspekte untersucht. Beim Auftreten depressiver Symptome zeigten sich demnach in der Allgemeinbevölkerung keine Unterschiede. Von Menschen ausgelöste Waldbrände sind zerstörerischer als solche, die auf natürliche Weise entstehen. Forschende aus den USA haben in einer Studie zur Ausbreitung von Bränden in kalifornischen Wäldern zwischen 2012 und 2018 diesen Zusammenhang eindeutig nachgewiesen. Analysen von Satellitenaufnahmen zeigen, dass von Menschen verursachte Brände sich im Durchschnitt fast doppelt so schnell ausbreiteten wie Feuer, die durch Blitzschlag entfacht wurden. Dafür fanden die Forschenden allerdings eine natürliche Erklärung. Die von Menschen ausgelösten Waldbrände treten verstärkt unter extremen Wetterbedingungen auf, etwa in Zeiten mit starken, böigen Winden. Diese sorgen dann für die schnellere Ausbreitung der Feuer. Das Forschungsteam stellte seine Ergebnisse auf einer virtuellen Tagung der American Geophysical Union vor. Charles Darwin lag mit seiner Einschätzung richtig, warum Insekten ihre Flugfähigkeiten verlieren. Darwin hatte schon vor fast 200 Jahren auf den sturmumtosten Kerguelen-Inseln in der Nähe der Antarktis beobachtet, dass die meisten Insektenarten dort nicht fliegen können. Er erklärte das damit, dass flugfähige Insekten von den Winden aufs Meer getrieben werden, was den nicht fliegenden Tieren auf diesen Inseln einen Überlebensvorteil verschafft. Allerdings wurde diese Theorie immer wieder von Fachkollegen in Frage gestellt. Forschende der australischen Monash University haben nun die verschiedensten Erklärungsansätze miteinander verglichen und sie geben Darwin recht. Ihrer Studie in den Proceedings of the Royal Society B nach ist der Wind tatsächlich der stärkste evolutionstreibende Faktor für die Entstehung der vielen flugunfähigen Insektenarten auf den Kerguelen. Bei Männern ist das Risiko schwerer Verläufe von Covid-19 fast dreimal so hoch wie bei Frauen. Das ist das Ergebnis einer ersten globalen Meta-Analyse von mehr als 3 Millionen Fällen von Covid-19. Die zugehörige Studie ist heute im Fachjournal Nature Communications erschienen. Die Autorinnen und Autoren haben darin die Erkenntnisse aus 92 Einzelstudien aus 46 Ländern zusammengefasst. Sie basieren auf Daten aus dem ersten Halbjahr 2020. Die Forschenden fanden keine Unterschiede in der Häufigkeit, mit der Männer und Frauen sich mit SARS-CoV-2 anstecken. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, im Verlauf einer Erkrankung mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden zu müssen, für Männer rund 2,8-mal höher als für Frauen. Und auch das Risiko, an Covid-19 zu sterben, war bei Männern im Vergleich zu Frauen um den Faktor 1,4 erhöht. Im Fluss Arno, der durch die italienische Stadt Florenz fließt, gibt es kaum noch heimische Fischarten. Rund 94% der in dem Fluss heute vorkommenden Fischarten sind aus fernen Regionen zugewandert oder von Menschen eingeschleppt worden. Sie haben die ursprünglich in Italien heimischen Fischarten nahezu vollständig verdrängt. Das zeigt eine Studie eines deutsch-italienischen Forschungsteams im Fachjournal Global Change Biology. Die Forschenden untersuchten anhand aktueller Erhebungen und historischer Dokumente, wie sich das Ökosystem des Arno über die vergangenen 215 Jahre hinweg veränderte. Laut den Daten der Langzeitstudie war der Fischbestand um das Jahr 1800 noch zu 92% heimisch. Maßgeblicher Antreiber dieser Auswechslung der Fischfauna ist der Mensch.
Soweit die Meldung von Lucian Haas.
Sternzeit, 9. Dezember. Schwarze Löcher, riesig, aber klein. Im Zentrum unserer Milchstraße befindet sich ein schwarzes Loch, das 4 Millionen Mal so viel Masse hat wie die Sonne. Für diese Entdeckung bekommen die Amerikanerin Andrea Ghez und der Garchinger Astronom Reinhard Genzel den Physik-Nobelpreis. Damit die Anziehungskraft so stark ist, dass nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann, muss die Materie extrem dicht gepackt sein. Schwarze Löcher sind daher erstaunlich klein, jedenfalls nach astronomischen Maßstäben. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße kommt auf etwa 25 Millionen Kilometer Durchmesser. An der Position der Sonne würde es nicht einmal bis zur Bahn Merkurs reichen. Gemessen an unserer Milchstraße mit mehr als 100.000 Lichtjahren Durchmesser ist das schwarze Loch in der Mitte lächerlich klein. Stellt man sich die Milchstraße so groß wie Deutschland vor, hätte das schwarze Loch gerade mal die Ausdehnung eines feinen Sandkorns. Selbst die größten bekannten schwarzen Löcher mit einigen Milliarden Sonnenmassen wären auf Deutschland bezogen bestenfalls so groß wie eine Mandarine. Dennoch gelten schwarze Löcher meist als Keimzellen der großen Galaxien. Allerdings ist bis heute bestenfalls sehr grob verstanden, wie Galaxien entstehen und sich entwickeln. Zudem lässt sich kaum erklären, wie schwarze Löcher mit Millionen Sonnenmassen schon 1 bis 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall existieren konnten. Die kleinen schwarzen Löcher bleiben trotz Nobelpreis für die Astronominnen und Astronomen ein ganz großes Rätsel.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die EU-Kommission will den Verkehr klimafreundlicher machen. Wie das gehen soll, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.